In Markus 10 lesen wir ab Vers 46 den Predigtext für den heutigen Sonntag, Markus Evangelium Kapitel 10 ab Vers 46. Und sie kamen nach Jericho. Und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein blinder Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf. Er ruft dich. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was willst du, dass ich für dich tun soll? Und der Blinde sprach zu ihm: Rabuni, dass ich sehend werde. Jesus aber sprach zu ihm: Geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir an diesem Morgen hier zusammen und danken dir von ganzem Herzen, dass wir in seinem Namen zu dir, unserem Gott und Vater, kommen können. Dass wir einen direkten, offenen, unmittelbaren Zugang haben zu dir, dem Lebendigen. Wir danken dir für dieses Geschenk, das du uns durch Jesus Christus, deinen Sohn, gegeben hast. Und wir danken dir für dieses Vorrecht, für dieses unverdiente Vorrecht, glauben zu können. Du hast uns den Glauben geschenkt, du hast uns den Glauben erhalten und du willst uns auch an diesem Morgen den Glauben stärken. Und das tust du durch die Gemeinschaft, durch Lied, durch Gebet und ganz besonders durch dein Wort. Und so kommen wir auch an diesem Morgen ganz hoffnungsvoll zu dir und bitten dich, dass auch an diesem Morgen wieder dieses Transportwunder des Heiligen Geistes geschieht, dass ein altes Wort von dir hineinkommt in unser Leben, unsere Personen, unsere Lage, unseren Glauben erreicht. Dazu hast du uns deinen Heiligen Geist geschenkt. Den hast du uns gegeben zum Reden, zum Hören, zum Aufnehmen und wir danken dir dafür. Wir möchten dir auch ganz herzlich danken dafür, dass wir heute Morgen mit unserem Gottesdienst eingebunden sind in den Gottesdienst, der vor dir, dem Lebendigen, stattfindet. Deine Gemeinde lobt dich und ehrt dich. Und wir verbinden uns auch mit denen, die auf dieser Erde dich preisen und dich anbeten und denken da ganz besonders an die, die das in ganz schwierigen, notvollen Umständen tun. Denken an die bedrängte, verfolgte Gemeinde. Denken auch an dein Volk Israel und auch an deine Gemeinde in deinem Volk. Hab herzlichen Dank, dass du uns auch persönlich siehst. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, ob wir hoffnungsvoll und gelassen und getrost hier sind oder mit Paket und Sorgen, Ängsten und Nöten. Du bist der, der uns durch und durch kennt. Und jetzt strahlt über unserem Leben deine Liebe, deine Weisheit, deine Treue, deine Herrlichkeit auf. Und wir danken dir für dieses Geschenk dieses Gottesdienstes und beten dich an, unseren Gott. Amen.
Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, bei euch zu sein und in unserer Mitte das Basislager zu haben und all die, die sonntäglich herkommen. Wir hatten gestern schon eine wunderbare Zeit und das Evangelium genossen in vollen Zügen und sind willens, heute gerade so weiterzumachen. Zunächst eine Frage nicht ans Basislager, sondern an die, die über 30 sind. Wisst ihr noch, was vor 30 Jahren kurz vor Ostern bei euch war? Wo ihr lebtet, was ihr machtet? Eine vage Ahnung? Während die Älteren von uns beschäftigt sind, frage ich die Jüngeren. Wisst ihr, was nicht 1981 war, sondern vor 1981 Jahren? Richtig, da fand unser Predigtext statt. Vor 1981 Jahren war der Punkt, von dem unser Text, das Evangelium, heute handelt. Habt ihr auch schon einmal davon geträumt, wie Maria Magdalena, die anderen Frauen, wie die 12 Jünger und die weiteren Begleiter Jesu, Jesus einmal so richtig auf seinem Weg begleiten zu dürfen? Kennt ihr nicht auch die Sehnsucht? Wären wir doch damals dabei gewesen, so direkt bei ihm, ihn sehen, ihn hören, auf seine Reaktionen achten, beobachten, wie Menschen erwartungsvoll zu ihm kommen, wie sie mit Tränen zu ihm schleichen und strahlend von ihm weggehen? Wäre das nicht toll? Wir könnten ihn noch mal so sehen und begleiten. Das ist eure Chance. Heute kommt er vorbei. Denn es war die Woche vor seinem Leiden. Es war der erste Tag der Woche nach jüdischer Zählung, also unser Sonntag, als er aufbrach von Jericho nach Jerusalem. Wir sind also dabei. Dabei beginnt es ganz unscheinbar. Sie kamen nach Jericho und als er hinauszog von Jericho. Vielleicht will Markus damit andeuten, dass sie den Sabbat, den gestrigen Tag, den wir als Christen ja mächtig gefeiert haben im Basislager, dass er als Jude mit den anderen in Jericho ruhte. Das konnte man übrigens ganz gut, weil man da sogar kuren konnte. Also auch das ist gar nicht so unverwandt zu hier. Ich bin heute Morgen schon durch den Wald und habe gedacht, hier ist das Paradies noch ungestört oder schon wieder angebrochen mit allem Kuckucksgesang und was hier an Schönheit ist. Also ihr seid auf Jericho eingestimmt, wir haben eine Kurstadt. Aber dann, als er hinauszog von Jericho und seine Jünger und eine große Menge, jetzt passt es nicht mehr, da saß der Sohn des Timäus, Bartimäus, ein blinder Bettler am Weg. Wie unromantisch, wie unschön, wie unpassend. Da kommt der Herr, von dem die Jünger denken, dass er in Jerusalem endlich aufräumt und sich gewaltsam gegen die Römer durchsetzt. Sie sind schon darauf eingeschworen und käppelten schon unterwegs, wer darf, wenn er den Thron besteigt, zur Rechten und zur Linken sitzen und schubsten sich schon von dem schmalen Weg nach Jerusalem zur Seite in den Graben. Und während sie hochtrabende Gedanken hatten, wie die Karriere jetzt so richtig erst zum Zug kommt, sitzt da ein blinder Bettler am Weg und verkörpert das ganze Elend. Er erinnert die fast berauschten Jünger daran, dass Menschsein bedürftig sein bedeutet. Wir haben gemeinsam erkannt in den letzten Tagen, dass der Mensch nicht für sich selbst geschaffen ist, dass der Mensch nicht an sich geschaffen ist, sondern dass der Mensch als Ebenbild Gottes für die Beziehung geschaffen ist. Ja, dass der Mensch eigentlich erst in Beziehung überhaupt ist. Wir sind als Menschen Beziehungswesen. Wir kommen aus der Beziehung, wir leben in Beziehung aus und wir brauchen die Beziehung, wenn wir schwach werden. Einen Stuhl kann man erschaffen und er steht da, wie er steht. Einen Flügel kann man bauen, man muss ihn ab und zu nachstimmen, aber ansonsten ist er einfach nur identisch, bis ihn jemand mutwillig kaputt macht. Ein Mensch ist nicht. Ein Mensch wird. Er entwickelt sich ständig, er ist ständig unterwegs und er ist nicht fertig, bis wir denn im Himmel sind. Und auch dann sind wir nicht fertig wie ein Stuhl oder ein Klavier, sondern wir sind fertig nach Gottes gutem Plan, denn wir sind in einer lebendigen Beziehung, vital, erlöst, froh und freudig in Beziehung. Wir sind als Menschen angewiesen und bedürftig. Was wir in oberflächlichen Phasen unseres Lebens verdrängen können, wo wir uns vorkommen, als wären wir selbst ein Held, als wären wir selbst ein Sohn Davids, als wären wir selbst ein König und brauchten keinen außer unter uns, das wird uns immer wieder dann bewusst in Zweifeln und Krisen. wenn wir krank werden. Ich weiß nicht, warum mir dieses Bild mein Leben lang bleibt. Als ich mit 9 Jahren das erste Mal im Krankenhaus war, wegen irgendeiner Bagatelle, ich hatte mir irgendeine Entzündung geholt, das musste operiert werden an der Hand, das ist eine Lächerlichkeit, aber ich musste ins Krankenhaus. Draußen schien die Sonne wie heute. Die Schwestern hatten die Fenster aufgemacht. Da hat's gequietscht, da hat's gegackelt, da hat's gebellt. Draußen fand das Leben statt und der kleine Hans-Joachim lag da drin. Und wenn ich zu nah ans Fenster kam, sagt die Schwester, bleib mal liegen, die Wunde ist noch nicht verheilt. Jetzt gib mal Geduld. Ich war gequält. Ich hatte den Eindruck, ich lieg hier und draußen ist das Leben. Was muss ich hier drin sein? Ich hätte das längst vergessen können. Es wurde mir zum Symbol. Krank sein bedeutet ausgeschlossen werden. Möglichkeiten reduziert bekommen, das Leben plötzlich außerhalb von sich sehen, nicht mehr so können, wie man will. Blindheit ist eine Sache, die für Betroffene noch mal ganz anders gesehen wird. Für Außenstehende aber, die mit ihren physischen, mit ihren natürlichen Augen sehen können, ist Blindheit symbolisch für dieses Ausgeschlossensein. Ich kann hören, aber ich kann nicht sehen. Ich kann die Sonne wohl spüren, aber ich kann sie nicht sehen. Und was ist mit dem Mond? Kann man den spüren, wenn man nicht sieht? Ich weiß als Blinder, und ich rede jetzt als einer, der äußere Augen des Sehens hat, ich rede nicht als Blinder, sondern aus der Außenperspektive. Als Blinder weiß ich um eine Realität, die es gibt, denn ich höre sie, ich fühle sie. Aber es gibt nicht ein Sinnesorgan, mit dem ich sie unmittelbar sehen kann. Und so ist für uns, die wir Augen haben zu sehen, das Blindsein etwas, was uns immer wieder irritiert. Deshalb sind wir so hilflos, wenn wir Menschen begegnen, die blind sind, so verlegen, so tollpatschig, weil wir den Eindruck haben, hier muss doch einer leiden daran, dass er abgeschnitten ist von der Realität, die wir nicht nur fühlen und hören, sondern zugleich sehen können. Und wie es das Elend will, ist ein Blinder oder ein Lahmer oder ein von Aussatz geplagter in der Antike zwangsläufig zugleich jemand, der arm ist. Denn er hat keine Möglichkeiten, wie anderen sein Geld zu verdienen. Die Umwelt reagierte damals wie heute verlegen, ja teilweise sogar hysterisch auf Menschen mit Hautkrankheiten und grenzte sie aus. Noch heute ist es bei uns so, dass wenn jemand uns sagt, dass er eine Krankheit hat, wir abrücken, als wäre sie ansteckend, auch wenn das mit Ansteckung gar nichts zu tun hat. Wir sind als Gesunde verlegen und wir werden an unser eigenes Angewiesensein erinnern und wollen es doch verdrängen. Er war arm, auf Betteln angewiesen. Ich weiß nicht, ob Ältere von uns, vielleicht auch aktuell jemand in unseren Reihen, einmal darauf angewiesen war zu betteln, weil ihm alles Geld genommen war. Nach dem Krieg waren manche, die vorher Güter hatten und reich waren, nach der Flucht plötzlich auf Wohlwollen angewiesen, gönnerhafte Gesten, dass jemand ihnen was gibt. Der arme Bartimäus, das schreiende Elend, saß da am Weg. Das will uns fast den ganzen schönen Palmsonntag verderben, das will uns fast die ganze Evangeliumsfreude nehmen, dass da so unpassend einer am Rande sitzt. Das hatten die Jünger auch gedacht, als sie vorbeigingen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, fing der plötzlich an, sich zu rühren. Als der nämlich hörte, dass Jesus von Nazareth vorbeiging und dass der ganze Trubel, den er sehr wohl schon von Weitem gehört hatte, mit diesem Jesus von Nazareth zu tun hat, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sein ganzes Elend, seine ganze Beklommenheit, seine ganze angestaute Traurigkeit, das brach wie ein Vulkan aus ihm heraus. Und er sagte sich, wenn ich jetzt nicht schreie, dann werde ich nie mehr sinnvoll und nie mehr mit Hoffnung rufen können. Wenn ich jetzt nicht zugreife, kann es meine letzte Chance sein. Was muss in dem Bartimäus plötzlich aufgebrochen sein? Er hörte dieser Jesus von Nazareth, von dem man sagt, er sei der Sohn Davids, den Gott verheißen hat. Er ist der, der das Kommen Gottes verkörpert. In ihm will Gott sein Reich, seine Gerechtigkeit, sein Heil bringen. Und ob Bartimäus sich wörtlich erinnerte oder es vom Hörensagen kannte, Jesaja 35, 3 folgende, hieß es doch in der Verheißung, stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt zur Vergeltung. Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. Gott kommt. Das war das Evangelium, die gute Nachricht, die Jesaja im Namen Gottes Israel verkündigen durfte. Und wenn wir fragen, wo kommt eigentlich der Begriff Markus-Evangelium her, Evangelium nach Markus, dann hat das nicht Markus erfunden. Es hat auch nicht Jesus neu eingeführt und seine Umwelt hätte gar nicht gewusst, wovon er redet. Nein, es war der Begriff, der Jesaja von Gott gegeben war. Zion, du Freudenbotin, Jerusalem, du Evangelistin, da kommt der Begriff her. Geh auf einen Berg und rufe es in die Welt hinein, dass alle Völker es hören. Dein Gott kommt. Dein Gott kommt als König. Dein Gott kommt als König, um euch zu retten, um euch zu heilen, zu bewahren, eure Not zu lindern, um euch Leben in Fülle zu geben. Und Bartimäus saß in seinem Elend und brüllte nach dem Sohn Davids. Wie reagiert die Umwelt? Na, die Jünger waren euphorisch und haben gesagt, naja, okay, das nehmen wir noch mit. Eine Heilung ist die letzte vor Jerusalem, danach sehen wir weiter. Also, okay, komm mal her, wir führen dich zu Jesus, die Zeit muss sein. Wir laufen dafür anschließend schneller den Berg hoch, wir sind ja gut trainiert. Nein, als sie ihn schreien hörten, versuchten sie ihn zum Schweigen zu bringen. Sie bedrohten ihn, er solle schweigen. Seltsam. Wenn ein Mensch mehr will als das, womit sich alle begnügen, wenn einer in seiner Frömmigkeit sagt, das kann doch nicht alles gewesen sein, diese Rederei, dieses Singen, dieses Beten, das ist mir nicht genug, ich sehne mich nach Leben. Wenn einer sagt, das kann doch nicht das ganze Glaubensleben sein, dass ich so unerlöst weiterlebe und wir haben äußerlich dieses Grinsen und wir haben äußerlich diesen Schein, aber mein Herz bleibt arm und blind und einsam. Wenn einer mehr will als das, was alle haben, dann sagen die nicht, von deiner Not kann ich noch lernen, von dem Mut deiner Bitte. Er wird gebremst, er wird gebremst. Von denen draußen und von uns drinnen. Warum? Wir werden nicht gerne daran erinnert, dass auch wir noch unterwegs sind, dass auch wir noch angewiesen sind und dass auch wir noch beschenkt werden müssen. Wir werden nicht gerne daran erinnert, dass auch wir Gnade brauchen und in der Tat noch nicht, so fromm wir sein mögen, aus eigener Frömmigkeit leben können. Es kommt noch schlimmer, dass hier ein Blinder erwähnt wird, am Ende der Belehrung der Jünger, Kapitel 8 bis 10. Das ist nicht Zufall. Am Anfang der Jüngerbelehrung wird auch ein Blinder geheilt. Zwei Blinde werden geheilt und das klammert die Jüngerbelehrung ein. Warum? Nun, weil die Gegner Jesu blind sind. Die Gegner sehen den lebendigen Gott und erkennen ihn nicht. Gott ist real mitten unter ihnen und sie nehmen es nicht wahr. Ja, die eigene Familie sieht, wie Jesus vollmächtig predigt, geht hin, nicht um ihn zu unterstützen, sondern Kapitel 3, sie wollen ihn festnehmen, weil sie meinen, er sei verrückt. Die eigene Familie hat Jesus für durchgedreht gehalten vor Ostern. Sie dachten, den kennen wir nicht wieder, das kann doch nicht wahr sein. Und wollten ihn bremsen. Aber es kommt noch schlimmer nach Markus. Jesus muss am Ende der öffentlichen Wirksamkeit entsetzt feststellen, seinen Jüngern gegenüber: Seid auch ihr blind? Habt ihr Augen und seht nicht? Habt ihr Ohren und hört nicht? Warum bremsen wir leidenschaftliche Gottessucher in unserer Mitte? Weil sie uns daran erinnern, dass auch wir noch lange nicht angekommen sind, sondern noch unterwegs. Warum werden wir verlegen, wenn der blinde Bartimäus in seiner Blindheit so offenbar macht, dass da eine Wirklichkeit ist, die er nicht sieht? Weil das uns widerspiegelt. Hat sich der Eckstein jetzt in der Veranstaltung geirrt? Meint er, wir machen hier Stadtmission unten am Bahnhof in Karlsruhe? Wir sind doch alles gestandene Christen hier. Auf der Lahö wird Erbauung gepredigt, nicht Mission und Bekehrung. Nein, nein, ich kenne euch gut genug, um zu wissen, dass ihr das gleiche Problem wie ich habe. Wir haben erkannt, wir sind in der Nachfolge, wir sind auf dem Weg mit Jesus. Und dennoch, seid ehrlich, haben wir letzte Woche so gelebt, als wäre er noch nicht für uns gekreuzigt und noch nicht für uns auferstanden. Dennoch haben wir uns immer wieder in unserer Wirklichkeit beschränkt, haben ihn vergessen. Wenn Probleme kamen, Aggressionen kamen, Herausforderungen kamen, verzagten wir, weil wir viel zu schnell ihn vergaßen und haben gar nicht erkannt, dass all die Probleme, die uns wie beim Seewandel des Petrus über dem Kopf zusammenzuschlagen drohen, er schon unter den Füßen hat. Hätte einer von uns die ganze Realität des auferstandenen Christus in der letzten Woche erlebt, der könnte nicht ruhig hier auf dem Sitz bleiben. Der würde aufspringen wie Bartimäus und sagen: Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben, dass es so schön ist. Oder andersrum gesprochen: Wenn ihr einmal in den Himmel kommen werdet, dann werdet ihr Dinge erkennen, die euch sprachlos machen. Euch werden die Augen aufgehen. Ihr werdet die Herrlichkeit Christi sehen. Und ihr werdet sagen: Herr, das ist ja so wunderbar. Wenn ich das vorher gesehen hätte, hätte ich mein ganzes Leben anders gestaltet. Und Christus wird uns antworten: Du hättest es sehen können. Es ist die ganze Zeit wahr. Ich irritiere Menschen immer wieder damit, dass ich sage: Ihr werdet im Himmel nicht mehr wissen und erkennen, als ihr jetzt schon wissen könnt und erkennen könnt. Dass nämlich Jesus euer Herr ist, dass er lebendig ist, dass er euch vollkommen liebt. Ihr werdet im Himmel eine Ewigkeit lang euch über eine Gnade freuen, die ihr auch heute schon nicht verdient habt. Also könntet ihr euch heute schon freuen und daran das ermessen. Was ist der wichtigste Unterschied zwischen dem Leben auf der Erde und im Himmel? Dass wir da sehen, was jetzt schon wahr ist. Und wir haben eben schon im Gebet es aufgenommen. Zeitgleich zu unserem Gottesdienst hier findet ein himmlischer Gottesdienst statt. Und all die Frauen und Männer, die schon bei Christus sind, die dürfen jetzt schon sehen. Denn es gibt keinen Tod für gestorbene Christen. Die sind schon im Paradies mit Christus, im Angesicht des Christus. Sie sind sehend. Und sie sind glücklich und erlöst. Was uns fehlt, ist nicht die Realität der Auferstehung. Was uns fehlt, ist die Erkenntnis der Realität der Auferstehung. Was uns fehlt im Alltag, ist nicht die Gegenwart unseres Herrn. Was uns fehlt, ist die Erkenntnis der Gegenwart unseres Herrn. Wir brauchen nicht mehr Kraft. Und wenn wir Christus darum bitten: Mach mich stark, dann kann es leicht sein, dass wir ihm das Falsche bitten. Denn er ist schon unsere Stärke. Wir brauchen nicht zu bitten: Herr, schenk mir doch mehr Weisheit. Wofür willst du mehr Weisheit haben? Er ist deine Weisheit. Was wir brauchen, sind die Augen für seine Realität. Dass wir ihn greifen im Alltag, ihn neu verstehen. und ihn auf seinen Weg begleiten. Und während wir noch das Murren der anderen hören und das Bedrohen, lässt er sich nicht irritieren. Es ist ganz seltsam, es kommt immer wieder in biblischen Geschichten vor, dass Jesus oder auch schon Gott im Alten Testament, Gott der Vater, jemand, der sucht, zunächst den Schwierigkeiten aussetzt und im Widerstand. Jesus lässt erst einmal das Widerwort zu. Erinnert ihr euch an die Emmaus-Jünger? Wahrscheinlich werdet ihr nächste Woche spätestens an sie wieder erinnert. Auch da tat Jesus so, als wollte er weitergehen. Und im Widerstand, in diesem Erschwernis, das sich plötzlich ergibt, merkt der Betende, merkt der Rufende, halt, ich will ihn nicht loslassen. Nein, ich gebe nicht nach. Nein, ich will mehr. Glaube soll mein ganzes Leben erfüllen. Ich will keinen Glauben nebenbei. Ich will nicht 50% glauben, nicht 90%. Ich will 100% glauben, denn ich will auch 100% leben und kein bisschen weniger. Bartimäus besteht die Probe und er brüllt noch viel mehr. Wann haben wir das letzte Mal nach Jesus geschrien? Herr, erbarme dich. Wann waren wir das letzte Mal offen zu ihm und haben gesagt, Herr, ich will mehr, ich will viel mehr, ich will alles, ich will dich. Wann darf ich endlich dich sehen, wann darf ich dich erkennen? Schlucken wir nicht viel zu viel Probleme in uns hinein? Wir haben Aggressionen und drücken sie runter. Wir verleugnen Dinge, die in unserem Leben dunkel sind. Und bringen sie nicht zu ihm und schreien nach seiner Liebe und seinem Erbarmen. Und während ich euch das erkläre, heißt es, und Jesus blieb stehen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich rede von einem Blinden als einer, der sieht. Wenn ein Blinder von einem Blinden redet, dann weiß er viel mehr. Bartimäus hört ihn stehen bleiben. Bartimäus spürt ihn stehen bleiben. Und Bartimäus als Blinder, der innerlich von Herzen sieht, weiß genau, wo er vor ihm steht und richtet sich an ihm aus. Bist du krank? Hast du Sorgen? Hast du Schuld? Bist du unversöhnlich? Trägst du Menschen etwas nach? Bist du frustriert? Jesus bleibt heute Morgen bei dir stehen und er schaut dir in deine Augen. Du sagst, du siehst es nicht. Das liegt daran, dass du blind bist. Er sieht dich an. Er schaut dir ins Herz. Und bleibt bei dir stehen. Und er sagt zu den anderen, ruft ihn. Warum ruft er nicht selber? Das hat zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, dass alle drumherum Jesus von Nazareth sehen. In Wahrheit ist es aber nicht Jesus der Zimmermann, nicht Jesus der Rabbi. Es ist Jesus, der Sohn Davids, Jesus, der König. In Wahrheit ist diese Erzählung, und lest sie zu Hause noch einmal ganz genau, keine Erzählung eines herumgehenden Lehrers, der angesprochen wird von einem Fremden. Es ist die stilgerechte, feierliche Darstellung einer Audienz. Hier zieht ein König vorbei. Und so wie im Alten Testament ein König vorbeizieht und ein Untertan sein Anliegen ihm zuruft und der König sagt, bringt ihn herbei, er darf sein Anliegen mir äußern und dann gibt es einen königlichen Bescheid, ob der König bereit ist, ihm zu helfen. Da gibt es viele Parallelen im Alten Testament. So kommt hier in Wahrheit die Majestät, der Sohn Gottes, der die Verheißungen Gottes als Sohn Davids erfüllt. Und der Blinde hat's verstanden und die Sehenden kapieren nicht, worum es geht. Der Blinde weiß, dass hier der von Gott eingesetzte König kommt, mit dem Gott seine Gegenwart zum Heil verkörpert. Und die Jünger käppeln sich noch, ob sie im Kirchengemeinderat am Platz 1 oder 2 sind, ob sie in der Lahö diese oder jene Rolle haben, ob sie in der Landeskirche nicht doch aufrücken können zum Bischof. Das sind die Beschäftigungen der Jünger, die sie miteinander auf dem Weg haben und schubsen sich vom Weg der Nachfolge ab. Es handelt sich um eine Audienz. Und wollte man es darstellen, dann müsste man quasi zwei Filme nebeneinander zeigen, sie überblenden. Einmal von diesem staubigen Prediger dort vom See Genezareth, der unscheinbar dort langläuft mit diesen armen Leuten. Und man müsste quasi als zweiten Film überblendend einen König zeigen, der in seiner ganzen Würde mit dem Hofstaat daherkommt. Seinem Hofstaat der geliebten Sünderinnen, der erlösten Zöllner, dieser ärmlichen Fischer, die er adelt, Minister in seinem Reich zu sein. Die Jünger sahen Jesus von Nazareth. Die Umstehenden in Jericho sahen Jesus von Nazareth. Der Blinde ohne Augen, er sah den König, die Majestät. Und er rief ihn an als den König, den Gott eingesetzt hat. Es hat aber noch einen anderen Grund. Das Fantastische ist, und darüber freue ich mich riesig, nicht nur heute, sondern wann immer ich das Evangelium verkündigen darf, dass es Gott in seiner Gnade gefallen hat, die Sache nicht allein zu machen. Gott teilt seine Freude gerne. Er hat sich gesagt, das Evangelium ist eine so frohe Botschaft, das wäre fast schade, wenn ich damit nur die Engel beschäftige. Da spanne ich die Menschen ein. Wir werden Boten der guten Nachricht. Wir dürfen auf Menschen zugehen und dürfen sie trösten. Wir dürfen sie ermutigen. Wir werden einbezogen in Gottes Segen. Es ist schön, von Gott gesegnet zu sein, aber glaubt es mir, die schönsten Segenserfahrungen meines Lebens hatte ich, dass ich Zeuge sein durfte dafür, dass Gott Menschen durch mich gesegnet hat. Es ist schön, von Gott beschenkt zu werden, aber glaubt mir, meine Augen leuchten noch viel mehr, wenn ich es mitkriegen darf, dass ein anderer ein Geschenk Gottes aus meiner Hand gewinnt. Ja, wir sind Bettler. Ja, wir sind blind. Und zugleich von Gott erwählt und berufen, um Menschen reich zu machen, um Menschen sehend zu machen in seinem Namen. Und so werden die Jünger, so unverständig und unvollkommen sie noch sind, von Jesus aufgefordert, sie sollen ihn rufen. Und sie riefen den Blinden, dieselben, die eben noch Blödsinn geredet haben. Wir, die wir letzte Woche noch so gehässig über andere geredet haben, die wir beim Kaffeetrinken schon so maulig waren und haben unsere Ehepartner oder unsere Kinder angemault oder unsere Eltern. Wir mit dieser selben Zunge werden plötzlich geheiligt, Evangelium zu sprechen und werden dazu gereinigt. Und sie sagen ihm, sei getrost, steh auf, er ruft dich. Was für ein Evangelium. Sei getrost, er hat dich erhört. Gott bleibt bei dir stehen, bei jeder, bei jedem von uns heute. Und er ruft mich. Ja, gewiss, die ganze Welt und zugleich mich persönlich. Steh auf! Und so oft bleiben wir sitzen. Wir ergreifen nicht die Initiative, wenn er uns ruft. Wir trauen es uns nicht zu. Wir haben Angst. Ja, wisst ihr, manchmal ist es sogar so, dass wir uns so an unsere Probleme, an unsere Ich-Sucht, an unsere Einschränkung, an unsere Wut gewöhnt haben, dass wir gar nicht mehr anders denken können. Ich hörte von beklemmenden Beispielen, dass Gefangene in KZs befreit wurden nach dem Krieg und man hat den Stacheldraht aufgeschnitten und weggezogen. 20 Meter breit war der Ausgang. Und die Gefangenen drängten sich hinten an die andere Seite in den Stacheldraht und zitterten vor Angst. Sie konnten ihre Freiheit nicht begreifen. Sie waren so daran gewöhnt, dass sie eingeschränkt leben, dass man ihnen die Gefängnistüren öffnen konnte und sie blieben bei offenen Türen sitzen. Wie kann man so dumm sein, sagst du? So dumm sind wir seit Jahren. Wir sind von der Macht der Sünde befreit und leben sie ständig. Die Tür ins ewige Leben ist offen und wir verharren in unserer Mittelmäßigkeit und immer wieder lassen wir uns auf die alten Gewohnheiten der Schlange im Paradies ein und lassen uns von ihr beschwätzen zu Mittelmäßigkeit und zu weniger als allem. Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Und jetzt diese Bildhaftigkeit. Bartimäus aber warf sein Gewand ab und sprang auf und kam zu Jesus. Es sind wieder die Details der Erzählung. Der Mantel ist das Einzige, was einem Armen in Israel bleibt, was man nicht pfänden darf über den Abend hinaus. Der Mantel ist das Letzte, was er hat. Wir sagen im Deutschen, es ist sein letztes Hemd. Warum fällt es uns so schwer, loszulassen in unserer Armut? Nun, weil es doch das Letzte ist, was wir haben. Bartimäus aber kann loslassen, um zu ergreifen. Viele haben schon gesagt, Christsein heißt Selbstverleugnung. Christsein tut weh, es heißt absterben. Christsein bedeutet verzichten. Alles Quatsch. Christsein heißt auferstehen. Christsein heißt sich selber finden. Christsein heißt ergreifen. Aber wie willst du denn ergreifen, wenn du wie ein kleines, trotziges Kind deine Bausteinchen noch in der Hand hast? Dann kannst du doch sein Geschenk gar nicht annehmen. Wie willst du die Auferstehung feiern, wenn du bestreitest, dass du tot bist und dass du ihn brauchst? Ja, es stimmt. Aber wir müssen nicht uns verleugnen, sondern wir müssen offenlegen und trotz unseres Stolzes zugeben: Herr, ich brauche dich. Ja, wir müssen zugeben, ich hänge hier an einem letzten Ast und stürze ab, wenn er die Hand reicht und sagt: Lass los, ich halte dich. Wie schwer fällt es uns zu vertrauen? Wie schwer fällt es uns loszulassen, obwohl er doch sagt, dass er uns hält? Wie schwer fällt es uns, unsere Arbeit loszulassen, unsere Kinder loszulassen, unsere Gesundheit loszulassen? Wie schwer mag es uns fallen, unser Leben, das Irdische, loszulassen, obwohl er doch sagt: Steh auf, komm zu mir, ich rufe dich. Er warf sein Gewand ab. Die Frau am Brunnen, die nur gekommen war, um Wasser zu holen, lässt in Johannes 4 ihren Krug stehen. Warum? Sie hat gar nicht mehr dran gedacht, was sie eigentlich dort am Brunnen wollte. Denn sie hat nicht Wasser gefunden, sondern die Quelle des Lebens. Und all das, was gestern noch wie vom Streit gehalten wurde, war plötzlich völlig oberflächlich und uninteressant. Christen können loslassen, nicht weil sie sich selbst eine reinwürgen, sondern weil sie etwas kriegen, was so wertvoll ist, dass sie es loslassen. Als der eine seine ganze Perlensammlung verkaufte, haben die anderen gesagt: Er ist jetzt vollkommen bescheuert. Wie kann er das, was er jahrelang gesammelt hatte, Matthäus 13, einfach hergeben? Nun, er hatte eine Perle gefunden, die so wertvoll war, dass es alles vergessen ließ. Wenn jemand einen Schatz im Acker findet und sein ganzes Hab und Gut verkauft, dann sagt die ganze Umwelt: Der ist doch bescheuert. Wenn ein Christ anfängt, konsequent zu leben, dann können die anderen sagen: Na, jetzt ist er durchgeknallt. Der wertet plötzlich alles um und das, was ihm gestern noch wichtig war, das ist ihm vollkommen unwichtig geworden. Warum? Er hat etwas gefunden, was das Leben selbst ist. Wegen dieses Schatzes, wegen dieser Perle, wegen dieses Lebenswassers und wegen dieses Retters lassen wir alles stehen und liegen. Und er kam zu Jesus. Faszinierend. Niemand musste ihn führen. Die Menge ging nur zur Seite und der Blinde ging schnurstracks auf Jesus zu, obwohl er doch noch blind war. Er spürte, er wusste um sein Leben. Er wusste, wo sein Herr ist. Und dann die Frage seines Lebens: Was willst du, dass ich dir tun soll? Diese Frage stellt Jesus dir heute Morgen. Was willst du, dass ich dir tun soll? Und jetzt überleg gut. Es ist eine Frage, Es ist ein Wunsch und es ist eine Erfüllung. Und ihr denkt alle an die Märchen, wo leichtfertige Wünsche erzählt werden, die man anschließend bereut, weil man nicht lange genug nachgedacht hat. Würden wir gerne unser Haus abgezahlt haben? Ist das unser Wunsch? Wollten wir gerne komfortabler leben? Ist das unser Wunsch? Wollten wir gerne, dass die Kniekrankheit heilt? Ist das unser Wunsch? Gut überlegen. Er stellt uns eine Frage und wir geben eine Antwort. Bartimäus muss nicht überlegen. Herr, dass ich wieder sehen kann. Sehen mit meinen Augen. Teilnehmen an der Gemeinschaft. Deine Schöpfung nicht nur hören, sondern hören, fühlen und sehen. Endlich die Sonne einmal sehen und den Mond wahrnehmen. Das Lachen nicht nur hören und draußen sein, sondern mittendrin sein. Oder wie Paulus in Philipper 3. Ich möchte Christus erkennen. Ich möchte die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Er durfte sehen. Und das Erste, was Bartimäus sah, war Gott in Christus. Und das war das Wichtigste von allem, was er sehen konnte. Nicht die Ratten in Jericho, nicht der Müll am Rand, nicht die Grimassen all derer, die ihm die Heilung nicht gönnten und den Kontakt zu Jesus. Das alles wäre das Sehenwerden nicht wert gewesen. Er sah Christus. Wann habe ich das letzte Mal gebetet? Herr, über alles möchte ich dich erkennen. Und ich meine das jetzt nicht frömmelt oder mönchig oder weltvergessen, sondern weil ich weiß, dass er mein Leben ist. Weil ich mehr will, ewiges Leben im Hier und Jetzt in seinem Angesicht sehen. Mein Herr, Rabuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, nur ein Wort, keine Zauberei, kein Hokuspokus, keine Show, sondern nur ein Wort. Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Der Gott, der die Welt erschaffen hat durch sein Wort, braucht nur ein Wort, um dich zu heilen. Geh hin, glaub mir, ich habe dich geheilt. Was ist das für ein Glaube, der hier heilt? Hat Bartimäus laut genug gebrüllt, um einen gleichgültigen Gott weich zu machen? Nein. Es ist der Glaube, der weiß, dass Gott nicht reduziert ist auf meine Wirklichkeit. Es ist der Glaube, der weiß, dass Gott nicht reduziert ist auf das, was ich sehen kann, was ich erfahre, was ich denken kann. Es ist der Glaube, der festhält an Gott, obwohl er noch nicht sieht. Es ist der Glaube, der loslässt, bevor er das Geschenk sieht, weil er sagt, lass los, ich will dich beschenken. Es ist der Glaube, der loslässt den Zweig, an dem er hält und sich rettet, weil er sagt, ich werde dich auffangen. Aber ich sehe noch nicht, dass er mich fängt. Glauben bedeutet, mit der Realität Gottes zu leben, obwohl wir sie noch nicht sehen können. Die Geschichte beginnt mit einem Blinden, der uns mitleidig macht. Und während der Erzählung und Begegnung und auf dem Weg merken wir plötzlich, wir sind viel mehr Bartimäus, als wir am Anfang zulassen wollten. Sind wir aber auch so viel Bartimäus, dass wir bereit sind, unsere Blindheit, unsere Bedürftigkeit, unser Angewiesensein zuzugeben? Loslassen, um zu ergreifen? Fallen lassen, um gefangen zu werden? Geh hin, dein Glaube hat dich geheilt. Und sogleich wurde er sehend. Wir können seine Herrlichkeit sehen, mitten in unserer Anfechtung. Wir können seine Gnade erfahren, mitten in unserer Schwachheit. Wir können teilhaben an seinem Sieg, mitten in unseren eigenen Niederlagen. Denn seine Gnade ist für uns genug. Seine Auferstehung ist Antwort auf unser Leiden. Und Bartimäus folgte ihm nach auf dem Weg. Ist euch aufgefallen, dass diese Erzählung Besonderheiten hat? Nirgendwo sonst bei den Synoptikern Matthäus, Markus, Lukas erfahren wir den Namen eines Geheilten. Hier aber geht es nicht nur darum, die Vollmacht Jesu zu erweisen, sondern es geht darum, deutlich zu machen, was Jesus an einem ganz bestimmten Menschen, an Bartimäus tut, an dir tut. Mit Namen hat er uns genannt und uns erlöst. Bartimäus wird mit Namen genannt. Und es ist die Besonderheit, dass ein Geheilter nicht fortgeschickt wird, sondern das Gehe hin bedeutet, folge mir nach. Bei allen anderen Heilungen werden die Geheilten zurückgeschickt an ihren Ort. Er darf nachfolgen. Welches Vorrecht? Aber nachfolgen wohin? Der Weg, von dem hier ausdrücklich die Rede ist, ist seit Kapitel 8 der Weg nach Jerusalem. Der Weg ins Leid. Nachfolge Jesu ist Leidensnachfolge. Nachfolge Jesu bedeutet Einladung zur Feindesliebe. Einladung zum treuen Zeugnis, unabhängig davon, wie andere darauf reagieren. Vergeben und verzeihen, ob andere es sehen oder nicht, bedeutet Nachfolge dem Herrn, der aus Liebe sich selbst gibt und sein eigenes Leben. Keiner außer Bartimäus, dem Blinden, sah schon an diesem Tag, eine Woche vor Ostern, worum es geht. Willst du behaupten, du seist sehend heute Morgen? Oder bist du bereit zuzugeben, dass es mehr zu sehen gibt, als wir mitbrachten, als der Gottesdienst begann? So oft denken wir, ich bin nicht stark genug, nicht fromm genug, nicht konsequent genug, um Christus richtig nachzufolgen. Nein, du bist zu konsequent, du bist zu stark, du bist zu gläubig, um da zu sein, wo Gott anfängt, dich zu gebrauchen. Wenn wir nichts haben, kann er uns alles werden. Und alles das, was wir ohne ihn haben und ohne ihn können, steht uns im Weg, ihn zu erfahren. Wie befreiend, wenn es mir wie Schuppen von den Augen fällt. Wir brauchen nichts mehr als das, was wir haben, um in diese kommende Woche zu gehen und Gott in seiner Gnade zu erfahren als einer, der uns genügt. Alles will er uns sein. Aber um ihn ganz zu ergreifen, muss ich alles Oberflächliche lassen. Sehend will er uns machen. Aber solange wir behaupten, Herr, ich kann schon ohne dich sehen, versäumen wir das Schönste. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wollen wir gemeinsam beten? Herr Jesus Christus, immer wieder, wenn wir uns deinem Wort nähern, kommen wir mit Lachen oder Weinen, mit Erfolg oder Niederlage, mit Problemen und Fragen oder mit Gewissheit, Überzeugung und Freude. Aber jedes Mal, wenn wir wirklich hinhören, was du sagst, sprichst du uns auf eine ganz geheimnisvolle Weise neu an. Und uns wird bewusst, wie viel mehr es geben könnte als das, was wir schon haben. Wie viel mehr es im Himmel einmal geben wird, das es jetzt schon gibt, weil du schon auferstanden bist und weil du schon herrschst. Herr, wir bitten dich für jede und jeden von uns in diesem Raum oder wo wir diesen Gottesdienst verfolgen. Für jede und jeden bitten wir dich, bleib du doch bei uns stehen. Erbarme du dich. höre du das Schreien unseres Herzens, auch wenn unsere Lippen sich noch nicht trauen, nach dir zu rufen. Bleib du bei uns stehen und lass uns spüren, deine Augen, deinen Blick, deine Liebe, dein Erbarmen. Und Herr, rufe uns und lass uns deinen Ruf hören und aufstehen. Alles das zurückstellen, was sonst unseren Alltag bestimmt und nicht weniger wollen als dich. Herr, dich wollen wir erkennen, dich wollen wir sehen, die Gemeinschaft deiner Leiden und die Kraft deiner Auferstehung. Und Herr, wenn wir das hören, wenn wir das erfahren, wenn du uns sehend machst, dann haben wir den Wunsch, es nicht für uns zu behalten. Wir bitten dich von Herzen für all die Menschen in unseren Familien, unserer Umgebung. Wir bitten dich für die, mit denen wir täglich zusammenkommen, die keine Ahnung haben vor dir oder die leiden und können dir nicht mehr glauben und nicht vertrauen, weil sie so Leidvolles erfahren haben. Herr, schenk uns doch die richtigen Worte. Schenk uns die Ohren, die zuhören können. Schenk uns die Geduld, dass wir uns ihnen zuwenden und Zeugen sind für dich und deine Botschaft. Herr, gib doch, dass wir mutig sagen, sei getrost, steh auf, er ruft dich und Menschen auf dich verweisen. Herr, und wir schauen auf dieses Land und auf diese Welt. Und diese ganze Welt und gefallene Schöpfung, sie ist wie eine bettelnde Kreatur, eine schreiende Kreatur nach deinem Erbarmen. Und so wollen wir dich von Herzen bitten, komm noch einmal, komme bald wieder und erlöse du deine Menschen, deine Kreatur und deine Schöpfung. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Liebe. Wir brauchen dein Kreuz und deine Auferstehung. Wir brauchen dich. Amen.
Amen.